Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Coffee and Chainrings Podcasts. Heute im Kaffeekränzchen das Thema Nahrungsergänzungsmittel. Ich bin der T-Racer, bei mir ist die Nicole. Hi Nicole.
Hallo zusammen.
Und wir haben zwei Gäste eingeladen von der Firma Sponsor Food. Einmal haben wir den Rüdi dabei. Hallo Rüdi.
Hallo zusammen, schön dabei zu sein heute.
Und wir haben die Yvonne in der Leitung. Herzlich willkommen, Yvonne.
Hi.
Ja, ihr beide seid von der Firma Sponsor Food in der Schweiz. Ich weiß von Sponsor, dass es euch seit über 30 Jahren gibt. Der Hauptsitz ist am Zürichsee in Wollerau in der Schweiz. Und ihr seid zumindest in der Schweiz, vielleicht auch darüber hinaus, Marktführer, was Nahrungsergänzungsmittel angeht. Ist das richtig so?
Ja, ich glaube schon, das kann man so sagen, ja.
Genau.
Zumindest von der Sortimentsgröße her.
Okay. Ihr habt ein breites Produktportfolio, du hast es gerade schon ansatzweise erwähnt, und ihr unterstützt nicht nur Profisportler, sondern auch wir als Breitensportler, als Freizeitathleten dürfen auf eure Produkte zurückgreifen. Und wir als Verein von Coffee and Chainrings arbeiten schon seit längerer Zeit mit euch zusammen und nutzen eure Produkte. Und deswegen haben Nicole und ich uns überlegt, dass wir gerne mal über das eine oder andere Produkt als solches sprechen wollen, aber auch über Nahrungsergänzung im Allgemeinen, wann das vielleicht sinnvoll ist oder braucht man es überhaupt als Freizeitathlet. Und wir sind auf eure Expertise gespannt. Rüdi, du als, bist du ehemaliger Langdistanz-Triathlet oder bist du noch aktiv?
Ich bin wettkampfmäßig nicht mehr aktiv. Ich habe meiner Frau versprochen, wenn ich mit 40 noch Wettkämpfe beschreiten darf, sie mir den Radrahmen zersägen. Und da muss ich mich sputen, dass ich noch vor 40 zurücktrete. Aber die Zeit ist jetzt gut investiert hier zusammen mit Yvonne bei Sponsor. Da wird auch uns hier nicht langweilig.
Genau, du hast also von der praktischen Seite her auch die Erfahrung, wie die Produkte wirken und nicht nur von der Herstellerseite. Und Yvonne, du bist Ernährungsberaterin und hast dementsprechend auch eine gewisse Expertise, was die einzelnen Produkte im Körper wahrscheinlich zu welchem Zeitpunkt am sinnvollsten bewirken können.
Ja, genau. Ich komme wahrscheinlich eher aus der theoretischen Ecke. Und das ist auch das Spannende hier bei Sponsor, dass wir eben Theorie und Praxis miteinander verbinden und sowohl dem Elitesportler versuchen zu helfen, aber eben auch den Breitensportlern. Die sind auch immer wieder ganz dankbar für unsere Expertise.
Ja, wir sind ja als Verein hauptsächlich im Bereich Radsport unterwegs, im Bereich des Mountainbikens und nutzen eure Produkte bei Wettkämpfen, aber auch im Training. Wie ist denn das überhaupt? Klar, wir müssen uns energetisch versorgen während einer Ausdauerbelastung, um die Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten, die Trainingsziele zu erreichen, aber auch um überhaupt möglicherweise das Ziel im Wettkampf zu erreichen. Wie ist das denn so als Freizeitsportler, als normaler Sportler, was Nahrungsergänzungsmittel angeht? Ist es sinnvoll oder kann ich mich über die normale Ernährung unter Umständen genauso gut supplementieren?
Das ist eine Frage, die immer wieder kommt und die ich eigentlich auch spannend finde zu beantworten. Du hast vorhin selber gesagt, das Ziel ist ja das Wichtigste. Und ich glaube, das muss jeder für sich definieren. Was ist denn jetzt gerade mein Ziel? Auch als Breitensportler kann man für sich selber Challenges formulieren. Also du hast mir erzählt im Vorgespräch, dass du ein 24-Stunden-Rennen gefahren bist. Du bist ja kein Profiathlet und trotzdem kommst du wahrscheinlich bei einem solchen Race nicht durch, ohne dass du über irgendwelche Supplemente verfügst. Und so ist es halt auch im Breitensport. Ich kann keine Bergtour machen mit 3000 oder 2000 Höhenmetern, ohne dass ich da irgendwie eine praktische, handliche Energieversorgung habe. Oder bei einer Langlauf-Challenge oder eben bei einer Biketour, da ist es auch sinnvoll, dass ich mich da irgendwie supplementiere. Auf der anderen Seite, wenn man keine Ziele hat und man einfach nach dem Lust- und Laune-Prinzip lebt, ja, dann kann man auch mit normalen Lebensmitteln funktionieren. Das geht schon, aber es ist halt vielleicht nicht so zielgerichtet und nicht so geplant.
Das heißt also zumindest während meiner sportlichen Aktivität ist eine Supplementierung von ja, hochkalorischen oder hochenergetischen Nahrungsergänzungsmitteln nicht von Nachteil.
Nicht von Nachteil. Vor allem, wenn du planst, möglichst schnell ans Ziel zu kommen.
Ja.
Es geht ja hier, wie der Name schon sagt, um Funktionsernährung. Also es geht hauptsächlich um die Funktionalität. Und es wird einem relativ schnell bewusst, wenn man länger oder intensiver unterwegs ist, beispielsweise auf dem Rad, dass halt eine Banane wohl seine kulinarischen Vorzüge hat. Aber wenn du zum Beispiel schon intensiv am Atmen bist, wenn du einen Pass hochfährst, dann ist es relativ schwierig und auch nicht mehr so ein Genuss, wenn du eine Banane zu dir nimmst. Und hier kommt eben diese Funktionsernährung dann zum Tragen. Also ich glaube, es hängt immer ein bisschen damit ab, auch wie Ivan gesagt hat, was ist dein Ziel? Und auch Leute, die jetzt keine Wettkämpfe bestreiten, aber irgendwo einen Hügel hochfahren, die merken schnell, okay, mit der Banane einerseits ist es sehr mühsam, das einzunehmen. Und irgendwann fehlt mir dann auch die Energie, weil ich ja nicht dauernd was essen kann, weil ja, es ist nicht so angenehm, das Essen beim Radfahren per se.
Muss ich mich denn auch außerhalb der sportlichen Aktivität mit Nahrungsergänzungsmitteln supplementieren als Freizeitathlet oder generell als Mensch? Oder und auf was muss ich da achten?
Da ist wahrscheinlich die Frage, in welchen Lebensphase man ist. Was brauchst du denn konkret oder was sind deine Umstände? Ich meine, das schönste Beispiel ist ja gerade irgendwie die Vitamin-D-Supplementation. Also auf der nördlichen Hemisphäre haben sehr viele einen Vitamin-D-Mangel. Und braucht es da Vitamin D? Soll man das supplementieren? Das ist dann die Frage. Und hier würde sich vielleicht irgendwie auch mal eine Blutanalyse lohnen, dass man das mal prüft. Wie ist da der Status von den typischen Mangelelementen, die man hat? Also das ist so ein Gesundheitscheck-up, den man da eigentlich unternehmen müsste. Und in dem Sinn hat sich jeder eigentlich damit zu beschäftigen, ja. Und es gibt auch spezifische Phasen im Leben, wo das Risiko einfach größer ist, Mangelsituationen zu entwickeln.
Ich möchte hier noch ergänzen, neben Vitamin D, eines der wichtigsten Vitamine oder Stoffe im Generellen, beispielsweise die Funktion von Protein im Körper. Jetzt spreche ich mal als Leistungssportler. Wenn ich intensiv am Trainieren bin, ich habe vielleicht nicht immer so viel Zeit, ausgiebig da mich zu verpflegen, große Mahlzeiten einzunehmen, weil es Zeit braucht, weil es lange im Magen liegt. Ich bin vielleicht einige Stunden auf dem Rad unterwegs. Jetzt, ja, wie komme ich zu meinem Protein? Im besseren Fall kann ich mich mit Kohlenhydraten verpflegen, aber irgendwo über den ganzen Tag verteilt, ja, ich komme nie und nimmer auf die Mengen an Protein, die eigentlich notwendig wären, damit ich wirklich mittel- und langfristig leistungsfähig bleibe, damit ich gesund bleibe, dass ich meine Muskulatur optimal regenerieren, optimal erholen kann. Und ja, hier bin ich beispielsweise jetzt auch angewiesen, dass ich so gewisse Lücken, oder die Lücke zwischen dem optimalen Tagesbedarf oder Tagesmenge an Protein versus dem, wo ich dann wirklich reinbringe mit dem normalen Essen, mit meinem sozusagen Alltag, der sehr ausgefüllt ist, dann macht es Sinn, diese Lücke dann halt jetzt mit einem hochwertigen Protein sozusagen auszugleichen, wo ich dann auch weiß, okay, nachmittags oder abends, wenn ich nach dem Training nach Hause komme, ich habe vielleicht nicht Zeit, jetzt wieder ausgiebig zu kochen, vielleicht möchte ich auch nicht immer nur Fleisch essen, aus verschiedenen Gründen. Und dann bietet sich natürlich so Ergänzungsnahrung in Form eines hochwertigen Proteinshakes natürlich an. Genauso auch in fortgeschrittenem Alter. Wenn ich so schaue, bei meinen Eltern, typische Essgewohnheiten mit irgendwie Kaffee, Gipfeli oder Brot oder Müsli im besten Fall. Und wir wissen alle mit dem Alter, der Muskelschwund, der ist real. Also wir müssen wirklich darauf schauen, dass wir ausgiebig uns bewegen und genügend Protein einnehmen. Und mit unseren Gewohnheiten ist es zum Teil, wenn man nicht wirklich aktiv, gezielt darauf schaut, sehr, sehr schwierig, auf diese Mengen zu kommen.
Die Frage ist vielleicht auch, wo man sich orientiert. Also geht es irgendwie um eine Makronährstoffsupplementation, also dass man eben dann mehr ergänzt, was man halt natürlicherweise nicht reinkriegt in der Tagesstruktur. Oder geht es wirklich auch um Mangelelemente, die eben in diesen spezifischen Lebenssituationen entstehen können?
Ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann sagt ihr aber auch, dass ich nicht anfangen soll, irgendwelche Supplemente zu nehmen, meinetwegen D3 Oder ich ergänze jetzt einfach mal, was weiß ich, Vitamin C oder Selen oder irgendwas anderes, ohne nicht vorher mein Blutbild einmal überprüfen lassen zu haben, um zu wissen, habe ich überhaupt einen Mangel. Wenn ich das jetzt nicht mache und trotzdem supplementiere, kann ich mir dadurch auch schaden.
Ja, es kommt darauf an, von welchen Elementen man dann zu viel einnimmt. Also es gibt natürlich schon irgendwo gewisse Risiken, aber ich bin eigentlich eine Verfechterin, dass man zuerst mal analysiert, wo stehe ich, wo habe ich einen Bedarf und erst dann eigentlich zielgerichtet supplementiert. Ich bin nicht eine, oder ich habe wenig Freude, wenn man sich einfach mal so was reinschmeißt, sage ich mal. Also wenn man doch schon sehr zielgerichtet supplementiert.
Ja.
Aus meiner Sicht, Yvonne sagt es richtig, es macht sicherlich Sinn, das mal zu analysieren bezüglich Mikronährstoffen oder Vitaminen, wo man im Blut sieht. Bei den Makronährstoffen hingegen ist es ein bisschen schwieriger, das über das Blut zu analysieren. Hier macht es vielleicht Sinn, sich mal einige Tage aufzuschreiben, was nehme ich wirklich effektiv zu mir. Wie sieht das aus? Wie viel brauche ich ungefähr? Wie viele Kalorien am Tag? Komme ich ungefähr auf diese Mengen? Und gerade bei ambitionierten Sportlern, die wirklich häufig und intensiv trainieren, stellen wir häufig fest, dass wirklich einfach ja durch diese andauernde Unterversorgung mit Makronährstoffen hier wirklich so Symptome entstehen oder Probleme entstehen wie Überlastung. Man erholt sich sehr schlecht, man ist nicht mehr leistungsfähig, man ist andauernd krank. Das ist zum Beispiel, das kann dann sein, dass die Blutwerte auch schlecht sind, aber der Ursprung ist dann vielleicht eben zu wenige Kalorien oder man erholt sich schlecht und man hat einfach, man ernährt sich nur von Kohlenhydraten und Zuckerarten und halt vielleicht nicht irgendwie von Protein, wo auch wichtig ist. Das ist meistens so ein Zusammenspiel von mehreren Dingen. Aber um die auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, mir wäre jetzt nicht bewusst, dass es schon Tote gegeben hat, die irgendwie Vitamine überdosiert haben. Aber wenn man irgendwie überlegt, wie viele tausend Leute jedes Jahr sterben, weil sie Medikamente ho zu hoch dosiert oder falsch einnehmen, also und vor allem, was ist das Risiko, wenn ich unterversorgt bin mit Mineralien und Vitaminen, dann glaube ich, in der Regel im Zweifelsfall natürlich das Blut nehmen, aber wir haben gute Evidenz, dass Vitamin D oder Magnesium, das ist praktisch bei 80% der Leute ist das zu tief und klar, am besten einen Bluttest machen. Aber dort, dass man dort zu viel einnimmt, die Chance ist dann doch sehr, sehr gering.
Du sprichst es gerade selber an, das Thema Magnesium. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was Nicole brennend interessiert. Und insgesamt habe ich das Gefühl, dass Magnesium zurzeit ja werbetechnisch der Mikronährstoff ist, der am meisten ausgeschlachtet wird, weil die Werbung gerade sehr, sehr stark in diese Richtung geht, Nicole.
Ja, wir haben uns so die Frage gestellt, welche Magnesiumsorten soll man denn jetzt eigentlich nehmen? Es gibt ja mittlerweile 6, 7, 8 verschiedene. Es gibt eins, wo man sagt, das ist gut bioverträglich, das andere ist schwieriger zu vertragen. Ich weiß, dass ihr ein Produkt habt, was ich sogar schon ausprobiert habe, was ja auch so beim Einschlafen helfen soll oder es auch tut. Da so meine Frage als erstes: Welches Magnesium nehmt ihr von Sponsor und was ist da so der Unterschied zum Wettbewerb? Aber warum ist euer Magnesium besser?
Rudi, willst du?
Ja,
Ich vertrage das Magnesium nicht.
ich kann da
ich
gerne,
muss
ich kann da gerne
immer
meine.
gleich auf die Toilette. Das ist das Beste ab für mich.
Ja, also mein Wissensstand bezüglich Magnesium, also sehr spannender Mikronährstoff, weil es an sehr, sehr vielen Prozessen beteiligt ist, interagiert beispielsweise auch sehr hoch mit Vitamin D. Also wenn das eine oder das andere tief ist, kann sich in der Regel das andere auch nicht wirklich in gute Bereiche entwickeln. Das ist mal wichtig zu wissen. Jetzt, ja, Magnesium ist ja immer gebunden. Das ist chemisch geladen, das ist gebunden mit Magnesiumoxid, Magnesiumlaktat, Magnesiumcitrat, was auch immer. Und es gibt hier verschiedene Formen, die sich unterscheiden auch durch diese Bioverfügbarkeit. Ich mache jetzt ein Beispiel, Magnesiumoxid. Das ist wahrscheinlich das Magnesium, die Magnesiumart, die am häufigsten vorkommt, wenn ihr in den Supermarkt geht. Das würde ich jetzt behaupten, ist zu 99,9% unverdaulich. Das kommt eigentlich so, wie es rein, wie man es einnimmt, kommt es hinten wieder raus. Wenn du irgendwie eine Verstopfung hast und möchtest auf die Toilette, dann würde ich das empfehlen. Macht das Sinn? Ansonsten von der Bioverfügbarkeit her definitiv ein No-Go. ist allerdings sehr günstig, sehr billig und ihr könnt das relativ rasch erkennen, die Qualität der Magnesiumprodukte. Wenn da gleich Magnesiumoxid am Anfang steht, dann ja, lasst das vielleicht besser auf der Seite. Da könnt ihr auch den tiefen Preis könnt ihr auch gleich gar nichts zahlen. Auf der anderen Seite, all diese Magnesiumarten, insbesondere die mit AT aufhören, Magnesium Triolat, Magnesium Lactat und so weiter, die sind grundsätzlich viel höher bioverfügbar. Und jetzt wird marketingmäßig wird sehr.
Darf ich schnell intervenieren? Man spricht dabei auch von den organischen Verbindungen und die Bindungsendung mit AT. Also das sind immer die Salze eigentlich von dieser Verbindung. Also zum Beispiel Magnesiumcitrat oder Magnesiumbisglycinat. Dann ist das eine Verbindung zwischen Zitronensäure und Magnesium oder zwischen der Aminosäure Glycin, dem Salz und Magnesium. Das ist noch etwas Chemie und das ist, lohnt sich noch etwas zu wissen.
Danke, Yvonne. Und die Überlegung, die ich mir für mich selber mache, ist auch, all diese Verbindungen haben eine Tendenz, irgendeinen Bereich speziell positiv zu wirken, sei das muskelrelaxierend, sei das beruhigend. Und ich persönlich schaue, dass ich möglichst ein breites Spektrum an diesen Magnesiumverbindungen einnehme, in der Überlegung, dass ich dann so alle Bereiche eigentlich abdecke. Aber letztlich, ja, Magnesium ist eigentlich Magnesium, aber die Verbindung, also die Bindung, die macht es eigentlich aus. Und ich habe so meine favorisierte Mischung. Ich finde zum Beispiel bei uns diese Ampullen, finde ich halt praktisch. Es ist eine Mischung aus zwei oder drei verschiedenen Magnesiumarten. Aber hier ist wirklich die Convenience jetzt im Vordergrund. Wenn ich irgendwie nach dem Training oder vor dem ins Bett gehen halt nicht irgendwie das im Wasser anrühren möchte, dann ist so ein Shot halt extrem praktisch. Aber ich selber muss sagen, für meine tägliche Magnesiumversorgung gehe ich zu Yvonne. Sie gibt mir da einige Magnesiumformen als Rohstoff. Ich mische mir das selber zusammen zu Hause und das ist sozusagen dann mein Go-To-Produkt.
Genau, ich habe mein Statement schon abgegeben. Also ich bin eine Userin, die mit Magnesium irgendwie nicht umgehen kann oder mein Darm kann es zumindest nicht, aber anyway, also die Schulmeinung ist eigentlich auch, dass zum Beispiel Citrat eine organische Verbindung, eine sehr hohe Bioverfügbarkeit hat, aber eben auch abführend wirken kann. Hingegen Bisglycinat ist eher beruhigend, wirkt sehr gut vertragen. Oder Chlorid wird sehr gut toleriert von Leuten, die eine tiefe Magensäureproduktion haben. Hingegen ist Magnesiumcarbonat zum Beispiel säurebindend und das wiederum ist für diejenigen gut, die eher so ein Magengeschwürprobleme haben. Also ich glaube, man muss etwas ausprobieren, welches Magnesiumsupplement jetzt wirklich geeignet ist und Erfahrungen sammeln. Und es lohnt sich da auch zu schauen, aus welchen Magnesiumkomponenten ist es zusammengesetzt und sich auch vielleicht zu notieren, mit welchen man halt wirklich nicht mit welchen man nicht arbeiten kann. Das gibt es auch, so wie ich meine individuellen Intoleranzen habe.
Okay, also das bedeutet, ich achte auf die Bioverfügbarkeit, am besten ein AT am Ende, weil das nicht das günstigste ist. werde es ausprobieren, also beziehungsweise ihr ratet dazu, dass man für sich die Mischung finden muss. Rüdi, dann noch eine Frage an dich. Du hast gesagt, du schaust, dass du ein breites Spektrum hast. Nimmst du das als dauerhafte Supplementierung oder empfehlt ihr, es nur bei Bedarf zu nehmen, zum Beispiel nach einem 24-Stunden-Rennen oder vorbeugend oder wenn ich weiß, jetzt kommt eine harte Trainingseinheit oder vielleicht sogar, wenn ich nur schon Muskelkater oder Krämpfe habe?
Also ich nehme das mittlerweile regelmäßig jeden Tag ein. Was ich nicht empfehlen würde, ist vor irgendeiner spezifischen Belastung oder Wettkampf, da versuche ich noch speziell Magnesium zu supplementieren, weil es hat eine entspannende, teils auch eine abführende Wirkung und das ist genau gerade das, was man eigentlich nicht möchte vor einem Wettkampf. Also so die letzten zwei Tage jetzt noch möglichst viel Magnesium einnehmen, das würde ich definitiv nicht empfehlen, das Gegenteil, ich würde es dann eher meiden. Ansonsten, ich habe da gute Kollegen, die haben ein Labor, wo sie Blutwerte analysieren, also ich kenne die relativ gut und ich habe die gefragt, was sind so die typischen Marker, die eher ein bisschen zu tief sind. Und die haben also ein Panel von Zehntausenden von Sportlern hier in der Schweiz oder generell europaweit. Und die sagen, von den Blutproben, die dort eintreffen, sind über 80% sind deutlich zu geringen Pegel an Magnesium. Also, und dann die zweite Frage ist, ja, auch wenn wir diese Bandbreiten haben an Blutwerte, also nur weil ich jetzt noch, weil es auch nicht rot ist, sondern noch knapp im grünen Bereich ist, das ist vielleicht nicht unbedingt der Bereich, wo der Körper am optimalsten funktionieren kann, weil ich habe nicht nur den Anspruch, dass ich gegen die Tage überstehe, sondern ich habe den Anspruch, dass ich meine Gesundheit oder meine Leistungsfähigkeit optimieren möchte. Und von dem her würde ich bei den generell genannten Werten bei uns, bei den Blutpanels, würde ich mich eher ein bisschen an den oberen Werten orientieren. Und aus dieser Überlegung, für mich Magnesium praktisch ein tägliches Produkt, das ich selber einnehme. Genauso auch ein weiteres Produkt, wo ich jeden Tag einnehme, ist Omega-3.
Was ich ziemlich spannend finde, ich bin jetzt vielleicht zur Erklärung, ich bin dieses Jahr 50 geworden. Ich mache jetzt Radsport seit ungefähr 30 Jahren, seit Anfang 20. Und das Thema Magnesium hat sich ja dann auch gewandelt. Und das, was ihr jetzt gesagt habt, finde ich äußerst, äußerst spannend. Deswegen die Information, ich saug die hier auf wie ein Schwamm und freue mich gerade sehr. Aber ein anderes Thema, was jetzt für mich als Ausdauersportler, der jetzt schon mittleren Alters ist, sage ich mal, wird auch häufig suggeriert, die Supplementierung mit Kreatin. Wie steht ihr dazu? Ist Kreatin als Nahrungsergänzungsmittel zur Leistungssteigerung von Ausdauerathleten, insbesondere Fahrradfahrern, sinnvoll, weil es ja auch einhergeht mit einer Einlagerung von Wasser und dann mit einer Erhöhung des Körpergewichtes? Und die zweite Frage, sollte ich als älterer Athlet Kreatin nehmen?
Ich denke unbedingt.
Aha.
Also unbedingt. Kreatin hat so viele gute Eigenschaften und ich meine, man nimmt irgendwie 1,5 Kilo Wasser zu. Das ist möglich, dass man das irgendwie binden kann. Aber man hat diese Gewichtsschwankungen ja auch sonst. Also wenn du etwas mehr Fasern isst, wenn du etwas mehr Sodium isst, Natrium oder wenn du etwas mehr Kohlenhydrate isst, dann wirst du auch mehr Wasser einlagern. Und das ist im normalen Bereich. Aber die Funktionalität von Kreatin, die ist einzigartig und davon profitierst du einerseits von der Leistungssteigerung. Und andererseits eben auch in Bezug auf die mentale Gesundheit, auf die kognitive Leistungsfähigkeit. Also für mich ist Kreatin eigentlich ein Supplement, das für alle, inzwischen für alle ist.
Ja, ich kann mich dem nur anschließen, auch aus praktischer Sicht. Also wenn ich mit Athleten zusammenarbeite, jetzt gerade im Radsportbereich oder Mountainbike, also das wäre auch eines der ersten Supplemente, wo wir gemeinsam prüfen würden, ob es Sinn macht jetzt spezifisch. Der einzige Grund aus Athletensicht, weshalb es in gewissen Phasen vielleicht keinen Sinn machen könnte, ist, dass diejenigen, die dazu tendieren, sehr viel Wasser einzulagern, dass die halt in gewissen Phasen vom Jahr dann vielleicht ein bisschen weniger Kreatin nehmen. Aber im Gegensatz zu früher, wo irgendwie Mengen von 20 Gramm oder so am Tag propagiert wurden, während kurzen Phasen, sind wir heute eher so ein bisschen dahin gegangen, dass wir am Tag so eine Menge zwischen 3 bis 5 Gramm am Tag, das sind eher tiefe Mengen, und das dafür mehr oder weniger das ganze Jahr hindurch einnehmen. Und ich hab's, du hast, deine zweite Frage war für dich jetzt auch mit 50 in deinem Alter oder in zunehmendem Alter. Ich würde sagen, dann ist Kreatin nochmals wichtiger als in jungen Jahren, weil halt auch, ich habe es meinen Eltern, habe ich es beschrieben, also die müssen das jetzt einnehmen. Ivan hat es vorher gesagt, wegen mentaler Gesundheit, all diese degenerativen Prozesse im Körper, die im Alter immer mehr voranschreiten, auch die werden eigentlich verzögert, langsamer gemacht. Wir setzen es ein bei der Eishockey-Nationalmannschaft in Bezug auf beispielsweise Behandlung von Hirnerschütterungen, wo es ganz, ganz gute Evidenz dazu gibt. Dann wissen wir, mittlerweile gibt es ganz viele Studien auf den Sport bezogen, wo zeigt, dass die Entzündungsmarker im Körper nach Wettkämpfen deutlich geringer sind. Das heißt, man ist schneller wieder im Training, als wenn man nicht Kreatin nimmt, also und so weiter und so fort. Ich glaube, es gibt kaum ein Supplement, das über so lange Zeit so ausführlich erforscht wurde und wahrscheinlich in ein Supplement überhaupt gibt, wo Preis und Nutzen, ich glaube, das ist sehr schwierig, das Kreatin zu bieten.
Und ich glaube, wenn du jetzt ansprichst und sagst, du bist im mittleren Alter, dann bist du dir ja sicherlich auch bewusst, dass du deiner Muskulatur schauen musst und machst sicherlich dreimal die Woche auch irgendwie ein seriöses Krafttraining. Und damit eben auch dieses Krafttraining wirklich seriös und effizient abgehalten werden kann und Nutzen bringen kann, ist eigentlich die Supplementation von Kreatin auch von Vorteil. Also gerade in älterem, fortgeschrittenen Alter empfehle ich Kreatin unbedingt, ja.
Nicht nur für Athleten, auch für Athletinnen.
Athletinnen auch.
Umso mehr, umso mehr, umso
Ja.
mehr.
Ja. Also wir haben auch sehr viele Frauen, die wirklich Kreatin supplementieren. Das hat sich massiv gewandelt. Also vor 20 Jahren hatten wir kaum Frauen, die Kreatin eingenommen haben. Und inzwischen ist das auch bei 20-jährigen, 18-jährigen Frauen ist das gang und gäbe, dass sie Kreatin supplementieren.
Ihr würdet also auch eine dauerhafte Supplementierung für Frauen empfehlen? Da ist noch meine Frage.
Ja.
Auch 3 bis 5 Gramm und
Ja.
welches Produkt würdet ihr empfehlen?
Ja, das ist eine spannende Frage, weil ich habe eins von euch hier, aber ihr habt ja, glaube ich, mindestens drei
Genau.
Kreatinprodukte im Portfolio. Und die unterscheiden sich ja wahrscheinlich auch. Bevor ihr die Frage beantwortet, ich habe früher, ich habe auch ein bisschen Kraftsport früher gemacht, bevor ich mehr in Richtung Fahrradfahren gegangen bin. Und da habe ich natürlich die Wirkung, die spürt man deutlich. Man wird schwerer, aber man wird auch deutlich, deutlich stärker. Ich habe mir allerdings jetzt noch nicht getraut, ganz ehrlich, ihr nehmt mir gerade so ein bisschen die Hemmschwelle, wieder zu supplementieren mit Kreatin, weil ich genau das, was ihr gerade so als positiv beschrieben habt, das war mir gar nicht so bewusst, sondern ich hatte wirklich tatsächlich die Wassereinlagerung und die damit einhergehende Gewichtszunahme von 1,5, 2 Kilo oder wie auch immer. Ich bin fast 1,90 groß, vielleicht ist es auch ein bisschen mehr.
Vielleicht ein wenig mehr,
Aber die Aussage, klar, wenn ich mich kohlenhydratreich ernähre und auch mal Fasern esse, dann ziehe ich damit auch Wasser. Ne? Das muss man mal in Relation setzen. Und die Schwankungen, die du eben beschrieben hast, die sind bei mir vorhanden. Von Tag zu Tag sagt die Waage mal 2 Kilo mehr oder weniger. Ne? Und das liegt dann ja nicht an irgendwelchen Strukturen im Körper, die sich verändert haben, sondern es ist wahrscheinlich tatsächlich die Wassereinlagerung. Aber die Ausgangsfrage, Nicole hat sie gefragt, welches Produkt empfehlt ihr?
Also wir haben
Und was sind die Unterschiede von euren
ja,
Produkten?
noch eine abschließende Bemerkung zu deiner Frage vorher. Also ich habe einige Studien gelesen, die haben gesagt, dass Damen, Frauen haben weniger Speichermöglichkeiten von Kreatin und deshalb sei dort die Supplementierung oder die Ergänzung davon umso wichtiger. Und das Zweite ist auch gerade für Leute, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, auch dort empfehlen wir umso mehr, auf eine Kreatineinnahme zu achten, weil halt natürlicherweise das Kreatin in den höchsten Mengen eigentlich im Fleisch vorkommt. Und wenn diese Quelle wegfällt, dann ja, hat man noch mehr Schwierigkeiten, eigentlich auf eine anständige Kreatinmenge zu kommen. Das vielleicht noch als Ergänzung zu vorher. Und was für Kreatinprodukte haben wir? Also die Basis ist das Kreatinmonohydrat. Und darauf basierend gibt es dann noch eine Mischung Kreatinmonohydrat zusammen mit HMB. Das ist dann etwas, wo eine ähnliche Wirkung hat und man spricht dann eigentlich von einer kombinierten Wirkung. Aber wenn wir von Kreatin sprechen, dann würde ich sagen, Kreatinmonohydrat ist das passende Produkt. Und die zweite Variante von Kreatin, das Pyruvat, das wir noch im Sortiment haben, Yvonne wird mich sonst korrigieren, wird insbesondere dann angewendet bei Leuten, die sogenannte Non-Responder sind, die nicht reagieren auf das Monohydrat. Dort hat man gute Evidenz, dass die dann mindestens auf das Pyruvat reagieren.
Ja, das ist genauso. Das ist eigentlich sehr gut erklärt. Was ich noch vielleicht etwas präzisieren kann, ich empfehle jeweils das Kreatin HMB. Diese Kombination vor allem Leuten, die irgendwo in den Bereich Immobilisation gehen, verletzt sind. HMB minimiert eigentlich auch die Katabolie, also das heißt den Zustand, wo man wo sich die Proteinmasse vermindert. Und das ist eigentlich deshalb ein sehr gutes Präparat, wenn man so nach Verletzungen irgendwie in einem Aufbau oder möglichst Muskelmasse erhalten will.
Ich habe noch eine
Ich war
Frage, ganz
ja,
kurz.
Nicole,
So, und
bitte.
zwar, woran merke ich denn, ob ich das Kreatin gut annehme oder nicht? Weil Rüdi eben meinte, sonst nehme ich lieber das andere.
Ja, aber dein Kollege hat es gesagt, er hatte merklich mehr Kraft, mehr Power, mehr Explosivität.
Okay, wenn ich das
Und
nehme
das
und es
ist.
tut sich nichts, dann weiß ich, es bringt nichts, dann versuche ich das andere.
Dann bist du wahrscheinlich ein Non-Responder. Und wir schätzen, dass etwa
Okay.
30% nicht reagieren. Also die Zahl ist auch recht
Ja, das
beträchtlich.
stimmt. Das ist interessant. Vielen Dank.
Was muss ich bei der Einnahme beachten? Ich weiß noch, damals wurde gesagt, Kreatinmonohydrat, am besten mit Traubensaft oder Kirschsaft auflösen und dann durch den Zuckeranteil wird es besser vom Körper absorbiert. Ist das immer noch so oder ist das mittlerweile überholt, diese Meinung?
Nein, das gilt immer noch.
Ja.
Das gilt immer noch. Und ich empfehle es deshalb irgendwie in so einer Mahlzeit, wo man eh isst oder eben, du hast gesagt, Trauben- oder Kirschsaft. Ich empfehle jeweils Apfelsaft, das ist auch ganz lecker.
Und unser Vereinsname lautet ja Coffee and Chain Rings. Das impliziert die Tatsache, dass wir alle sehr, sehr gerne Kaffee zu uns nehmen, und zwar den mit Koffein. Da wurde gesagt, da habe ich es in Erinnerung, man sollte bei der Supplementierung mit Kreatin die Koffeinzufuhr drosseln, weil sich das sonst irgendwie gegeneinander aufhebt. Was ist da dran?
Das ist auch korrekt, aber ich würde nicht gerade von Drosseln sprechen, sondern einfach schauen, dass man es zeitlich etwas getrennt einnimmt. Wir wissen ja, die Halbwertszeit von Koffein, die ist etwa 4 Stunden. Nach 4 Stunden haben wir den Pegel wieder draußen. Und dass man nicht gerade Koffein mit Kreatin zusammen einnimmt, sondern vielleicht da irgendwie eine gewisse Pause
Okay.
macht.
Okay, wie lange dauert es denn, bis die Wirkung im Körper dann auch anflutet? Sollte ich es direkt vor der Trainingseinheit nehmen oder am besten zu einem, also dann wäre der Zeitpunkt unter Umständen egal, wenn ich es irgendwo zwischen zwei Kaffeepausen nehmen müsste?
Der Zeitpunkt vom Kreatin spielt nicht so eine Rolle. Es geht ja darum, dass wir unsere Speicher füllen und dass wir die maximal füllen. Wir produzieren ja selber auch Kreatin und wir ergänzen einfach durch die Nahrung. Und diese Speicher, die kann man einfach überfüllen durch das Supplement und das ist eigentlich das Ziel. Und ob ich die jetzt abends, spätabends oder morgens oder mittags fühle, das spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Wir
Also
wollen
es
einfach
geht
gefüllte
auch
Speicher.
eine gewisse Dauer, es dauert bis ich eigentlich die Speicher gefüllt habe. Und deshalb Produkte, wo man einfach einmal Kreatin einnimmt und sich nachher die Hoffnung hat, eine Wirkung zu spüren, das wird wahrscheinlich eher nicht erfüllt. Es geht wirklich darum, dass man während einiger Wochen das einnimmt. Es gibt da wie grundsätzlich zwei Protokolle, so ein bisschen das Fast-Loading-Protokoll, wo wir während kurzer Zeit, Ivan, du kannst das nachher noch konkretisieren. Ich glaube, es sind irgendwo so 1, 2 Wochen, wo man dann wirklich mit 20 Gramm am Tag arbeitet, um die Pegel zu füllen und nachher auf die Erhaltungsdosis von plus minus 5 Gramm umsteigt. Oder die andere Variante ist, dass ich konstant 5 Gramm Kreatin einnehme am Tag. Allerdings dauert es dann vielleicht knapp einen Monat, bis ich eigentlich die Wirkung habe. Aber wenn ich die Wirkung habe, spielt es zeitlich keine Rolle mehr, wann ich das Kreatin einnehme. Weil die Wirkung verschwindet auch nicht gerade von einem Tag auf den anderen.
Genau, das ist ein Fehler, den viele machen. Gerade so Gym-Buddies, die kommen und nehmen einen Tag nehmen sie Kreatin, den anderen nehmen sie es gar nicht, dann haben sie Wochenende und nehmen sie auch kein Kreatin. Das bringt natürlich gar nichts. Also das muss man schon irgendwie etwas seriös machen.
Okay, interessant. Super. Bevor wir den nächsten Punkt anreißen, können wir vielleicht einmal die Frage stellen, eure Profiteams, ihr sponsort ja unter anderem, ich bin großer Fan, Nino Schurter, der ja dieses Jahr das Cape Epic wieder gewinnen konnte, zum zweiten Mal, glaube ich, mit seinem Partner Filippo Colombo diesmal. Könnt ihr was zu seiner Supplementstrategie während solcher Events sagen oder ist das eher
Nein,
Top Secret?
können wir euch sicherlich ein paar Inputs geben. Jedes Detail werden wir nicht verraten, aber ich glaube, das ist ja gerade das
Ja.
Spannende auch und auch einer der Gründe, weshalb so viele Top-Teams, Athleten, Athletinnen mit uns zusammenarbeiten möchten, weil wir nicht halt nur einfach Produkte empfehlen und sagen, nimm das mal, sondern eigentlich eins zu eins dann auf sie abstimmen und integrieren in die ganze Verpflegungsstrategie. Und ich glaube, entscheidend ist nicht ein einzelnes Produkt zum Zeitpunkt X, auch wenn es in der Werbung immer so gut und so schön suggeriert wird. Es geht darum, dass mein Konzept strategisch auf mich abgestimmt ist und Sinn macht, bezogen auf die Belastung oder die Herausforderung, die bei mir ansteht. Und das sieht dann natürlich unterschiedlich aus, ob ich jetzt ein Straßenkriterium über eine Stunde fahre oder einen Cape Epic über mehrere Tage, wo ich jeden Tag 5, 6 Stunden im Sattel bin. Und jetzt auf deine Frage bezogen, Cape Epic, ja, es ist natürlich 7 Tage ist man 8 Tage unterwegs. Also sicherlich mal der ganze Bereich von der Energieversorgung ist absolut zentral. Dann auch während der Belastung die ganze Versorgung mit Flüssigkeit und mit Elektrolyten. Also während der Belastung geht es um Energie und um Flüssigkeit und um Elektrolyte und nach der Belastung grundsätzlich dann um die Regeneration. Also das sind eigentlich diese 4 Hauptstellenschrauben, wo man jetzt schauen muss, und ich bin ein Fan davon, diese Werte zu ermitteln, also zu schauen, wie sieht das metabolisch aus bei Nino oder bei Athletik Y, bei gegebener Pace, Cape Epic. Wir wissen, ich sage jetzt mal ein Beispiel, Verbrauch von irgendwie 200 Kohlenhydraten metabolisch pro Stunde, vielleicht sind es 250, das kann man beispielsweise mit einem Spirometrie-Test, kann man das rausfinden. Dann haben wir vielleicht eine Strategie oder wir haben angedacht, wir nehmen irgendwo 100 oder bei Nina war es vielleicht ein bisschen mehr. Sagen wir nehmen 120 Gramm Kohlenhydrate zu uns pro Stunde. Wir brauchen irgendwo 200 pro Stunde. Das heißt, es ist ein Defizit von 80 Gramm Kohlenhydraten pro Stunde. Jetzt, wir wissen ungefähr, der Speicher ist so ungefähr ein halbes Kilo. Also 500 Gramm mit 80 Gramm Defizit pro Stunde. Das heißt, wir kommen irgendwo 6 Stunden plus minus sollten wir mit diesem Konzept energetisch gesehen über die Runden kommen. Das wären so ein bisschen die Eckdaten jetzt, wenn es um die Kohlenhydrateinnahme geht. Dann ein zweiter Punkt ist natürlich Südafrika, jetzt im Sommer aktuell die Hitze. Da geht es natürlich um den ganzen Flüssigkeitshaushalt und damit einhergehend, ich muss trinken und ich muss das auch aufnehmen können, die Flüssigkeit ins Blut. Deshalb gehört Flüssigkeit und Elektrolyte gehören zusammen. Da sollte ich schauen, dass ich nicht dehydriert oder zu fest dehydriert werde. Das kann ich zum Beispiel im Training regelmäßig tracken, indem ich mich vor und nach dem Training, wenn ich mich wäge und dann auch sehe, okay, ich muss vielleicht, weil ich doch einiges leichter bin, muss ich schauen, dass die Lücke zwischen dem, wo ich einnehme und dem, wo ich effektiv dann schwitze pro Stunde, dass diese Lücke nicht zu groß ist. Und das Problem, das wir jetzt haben beim Cape Epic oder bei langen Radausfahrten, ist eigentlich, weil wir lange unterwegs sind und auch wenn die Lücke pro Stunde jetzt nicht so groß ist, wir sprechen hier von einem akkumulierten Defizit über 5, 6 Stunden und das ist dann viel wichtiger, dass ich meine Werte kenne und adäquat ersetze. Wenn ich irgendwie 5 Stunden unterwegs bin, weil ich 5-mal diese Stunde ersetzen muss, wo ich zu wenig einnehme, versus einem Wettkampf, der nur kurz dauert. Und das ist dann auch gleichzeitig die Herausforderung, die wir haben, weshalb die meisten Athleten über die kürzere Distanz in der Regel weniger Probleme haben. Und die Ernährung und die Strategie, die kommt eigentlich umso mehr zu tragen, je länger wir unterwegs sind und je intensiver wir unterwegs sind. Weil dann geht es wirklich darum, dass ich diese Werte adäquat ersetze. Und der dritte Wert, den ich noch nicht erwähnt habe, neben der Energie und der Flüssigkeit, das sind die Elektrolyte. Also wenn wir schwitzen ja Wasser raus, aber nicht nur Wasser, sondern ganz entscheidend auch die Elektrolyte. Und hier insbesondere das Hauptelektrolyt im Schweiß, das ist das Natrium. Also Natrium zusammen mit Chlorid ist Kochsalz. Und vielleicht kennt ihr das aus eigener Erfahrung, wenn eure Kleidung salzig wird oder ihr nach einigen Stunden auf dem Rad immer mehr Lust habt nach Pommes und so weiter. Das ist eigentlich nichts anderes als das verzweifelte sich melden von eurem Körper, dass ihr bitte, bitte, bitte schön ein bisschen mehr Salz einnehmen wollt, aber er sieht dann nur noch Pommes vor euch. Das ist eigentlich dann eure Interpretation. Und deshalb müssen wir unbedingt schauen, dass wir auch, wenn wir so lange unterwegs sind und viel schwitzen, das ersetzen, was wir mit dem Schweiß verlieren, das Natrium. Und jetzt hier ganz speziell, das ist, würde ich sagen, eine meiner Hauptlektionen als Profiathlet und auch, weil ich sehe, wenn wir Athleten unterstützen, Profiathleten, dass hier extrem hohe Unterschiede vorhanden sind, wie viel Salz ich aufnehmen muss, basierend darauf, wie viel ich durch meinen Schweiß verliere. Ich glaube, gerade im Radsport oder Kälteepic, das ist absolut zentral, weil wenn ich das nicht adäquat ersetze, dann Themen wie Dehydration, Themen wie Krämpfe, Themen wie plötzlicher Leistungsabfall, Themen wie ich kann die Kohlenhydrate gar nicht mehr richtig verstoffwechseln und aufnehmen im Körper. Das ist da wirklich so, ja, eine Serie an Symptomen, die dann auftritt, wo man häufig gar nicht im Zusammenhang mit diesem Natrium, mit diesem Salzverlust sieht. Und dann noch den letzten Teil davon, man kann das messen, also man kann seinen Schweiß analysieren. Und wir haben sowas bei Sponsor auch, wo wir anbieten. Das heißt, wir können individuell messen, wie sich der Schweiß zusammensetzt, bezogen auf Natrium. Und wir können aufgrund von diesem Wert, können wir eins zu eins nachher sagen, wie man das Getränk dosieren soll, abstimmen soll, sodass sozusagen das Getränk eins zu eins auf den eigenen Schweiß abgestimmt ist mit den Sponsorprodukten, wo man dann entsprechend Natrium mit Saltcaps oder so ergänzen kann. Also das ist so im Groben gesagt die Strategie, wo wir vorgegangen sind, diese Werte evaluiert haben und dann ganz gezielt die Energie zugeführt haben mit Getränken, mit Gels, mit Riegeln, das Getränk entsprechend dosiert haben, bezogen auf Natrium, abhängig vom eigenen Schweiß und dann geschaut haben bei Filippo, der vielleicht ein bisschen mehr schwitzt als Nino. Dort haben wir eine aggressivere Flüssigkeitsersatzkonzeptstruktur gefahren. Also der hat aggressiver getrunken, während Nino vielleicht eher wie ein Kamel, der musste nicht so darauf schauen, dass er jetzt aggressiv trinkt, weil wir wussten, sein Flüssigkeitsverlust hält sich auch über die 5 Stunden in Grenzen.
Das ist echt spannend. Habe ich eine Frage zu, und zwar, schafft der Profisportler es im Laufe so einer Etappe, die 5 Stunden dauert und er verbraucht seine Kilojoule, seine Kilokalorien an Kohlenhydraten, die in ihm gespeichert sind? Du hast eben von 500 Gramm circa gesprochen. Das werden ja dann mal 4, so circa 2000 Kilokalorien sein. Du kannst mich gerne berichtigen, wenn ich was Falsches sage. Schafft es der Profisportler durch die Supplementierung über die Flüssigkeit, also über seine Trinkflasche und die Gels, dieses Energiedefizit auszugleichen, dass er hinterher quasi die Waage bei Null steht?
Ja, es ist die Frage beinhaltet jetzt gerade mehrere Punkte. Das Problem ist grundsätzlich nicht die Energieverfügbarkeit, weil wenn du dir überlegst, jeder Athlet hat grundsätzlich fast während Tagen oder für Tage Energie gespeichert im Körper in der Form von Fett. Das Problem ist eher der Zugriff oder die Möglichkeit vom Körper beispielsweise Fett als Energie zu verwenden. Diese Fähigkeit, diese Kapazität ist wie eingeschränkt. Und wir sind deshalb gerade bei Wettkampfintensitäten, das kann man messen, versorgen wir uns hauptsächlich mit Kohlenhydraten, also Kohlenhydrate, die wir einerseits in der Muskulatur gespeichert haben oder dann exogen mit dem Getränk oder mit welcher Quelle auch immer zuführen. Die müssen dann sozusagen den Energiebedarf bei uns abdecken. Und jetzt spannend ist zu schauen, bei Athlet XY, nehmen wir Nino, bei seiner durchschnittlichen Pace beim Cape Epic, wo er, ich sage jetzt mal, 350 Watt drückt, wie setzt sich da die Energiezusammensetzung, wie setzt sich das zusammen? Dann sehen wir beispielsweise, dass 80% seiner Energie bezieht er aus Kohlenhydraten und vielleicht 20% aus den körpereigenen Fettreserven. Das heißt, diese 80% Kohlenhydrate, das sind dann eben vielleicht, ich sage jetzt einfach als Beispiel, 200 Gramm Kohlenhydrate, die er braucht pro Stunde, um diese Leistung aufrechtzuerhalten. Und von dem Moment an, wo der Körper halt im Minus ist mit den Kohlenhydraten, ja, hat er nur noch die Möglichkeit, sozusagen die Intensität dann zu drosseln. Ich werde langsamer, weil ich dann eigentlich mehr Fett brauchen kann zur Energieversorgung. Und in der Regel ist es so im Wettkampf, dass es gerade in den längeren Distanzen ist natürlich eine große Herausforderung, dass ich bis zum Schluss genügend Kohlenhydrate habe. Deshalb natürlich auch mit der Ergänzungsnahrung sind wir wieder beim Anfangsthema. Müssen wir gezielt Energie, hochkalorische, energetische, kohlenhydratreiche Getränke beispielsweise zu uns nehmen. Und auf der anderen Seite müssen wir aber schauen, dass wir mit dem Training und anderen Maßnahmen unseren Körper so weit konditionieren, dass er energetisch effizient wird im Sinne von möglichst viel Fett oxidieren bei der Wettkampfbelastung. Das ist so, da können wir die Lücke zwischen dem, wo wir brauchen und dem, wo wir tatsächlich einnehmen, mit diesen beiden Maßnahmen können wir diese Lücke also kleiner machen. Also möglichst viel Kohlenhydrate aufnehmen plus effizienter werden mit der Stoffwechselverwertung von Fetten.
Während der Belastung, je höher die Belastung ist, desto mehr, also je höher der Leistungsoutput ist vom Körper, desto höher ist ja auch die Verwertung von Kohlenhydraten und das Fett wird dann quasi weniger als Energieträger herangezogen. Ihr habt aber in eurem Sortiment auch Gels, die nicht auf Kohlenhydraten basiert sind, sondern die einen sehr hohen Fettanteil haben. Schaffe ich es überhaupt, dieses Fett dann unter der Belastung eines Cape Epic oder einer Bike Transalp, wie wir sie schon öfter gefahren sind, oder auch jedes andere Etappenrennen, diese Energie aus dem Magen noch zu verwerten? Oder wofür sind speziell diese Gels gedacht?
Eine sehr gute Frage. Yvonne, ich schieße mal rein und du kannst dann noch gerne ergänzen. Also grundsätzlich empfehlen wir eigentlich den wenigsten diese Fettgels zu verwenden unter Wettkampfbelastung. Ist vielleicht eher ein Produkt auch, wo man einsetzt im Training, wenn es eigentlich darum geht, nachhaltig Energie einzunehmen. Aber um auf deine Frage gezielt eingehen zu können, die Idee mit der Einnahme von Ölen, von Fetten während der Belastung ist prinzipiell nicht, dass ich dann das effizient nutzen kann, um als Energieträger und gleich zu verfeuern. Also wenn das klappt, umso besser. Aber wir haben festgestellt, oder in dem Fall muss ich sagen, ich habe das schon selber ausgetestet, auch unter Lab-Bedingungen, also bei Leistungstests. Es hat einen sehr hohen Einfluss auf den Körper, was ich unmittelbar vor der Belastung einnehme, wie nachher sich die Energiezusammensetzung, also wie sich dann zur Leistungserbringung, was da gefordert wird von der Energie her, das setzt sich unterschiedlich zusammen, je nachdem, was ich einnehme. Es gibt eigentlich so Hinweise dafür, dass es so wie einen Switch gibt im Körper, wenn ich dem sozusagen irgendwie eine Quelle gebe, sprich in diesem Fall Öle oder Fette, dass er dann so wie den Hinweis kriegt, wow, ich habe zwar Energie, aber irgendwie die falsche, aber lass mich doch irgendwie die Energie oder Fette versuchen zu nutzen, um meine Leistung damit abdecken zu können oder zu einem höheren Teil abdecken zu können. Und das scheint zum Teil sehr gut zu funktionieren, würde ich jetzt aber nie als allgemeine Aussage für alle empfehlen. Aber funktioniert insbesondere bei denen gut, die generell im Alltag sich kohlenhydratarm ernähren, vielleicht mehr Fette zu sich nehmen, eher auf der Schiene von ketogener Ernährung sind. Und für diejenigen funktioniert es sehr, sehr gut.
Schon ein sehr spitzer Einsatzzweck und da muss sich jeder genau überlegen, ob er genau dieses Produkt dann auch braucht. Das weiß man ja vorher auch nicht, ne? Also für uns ist es wahrscheinlich dann eher interessant, auch weiterhin auf die Kohlenhydratgels zurückzugreifen, die ja zweifelsohne ohne absolut gute Wirkung
Ja,
haben.
genau, würde ich so machen.
Okay. Also insgesamt ist ja die Supplementierung während der Wettkämpfe ist ein Riesenthema. Da sind so viele Fragen zu stellen. Aber aufgrund der Kürze der Zeit, wir wollen ganz gerne noch ein weiteres Thema ansprechen, wenn ihr erlaubt, wo ich allerdings überhaupt keinen Beitrag zu leisten kann, weil, Nicole, das ist dein Thema. Bitte sehr.
Ja, ich habe jetzt heute ganz viel über Supplemente gehört. Ich habe mir nochmal zu Herzen genommen, dass Kreatin auch für Frauen sehr hilfreich sind. Und generell einfach nochmal die Frage an dieser Stelle, so im Proteinbedarf oder auch überhaupt im Mikronährstoffbedarf, den Rüdi auch so angesprochen hat, gibt es da Unterschiede zwischen Frauen und Männern? Und gerade auch nochmal Thema Wechseljahre, würdet ihr da sagen, da sollten Frauen vielleicht nochmal genau hinschauen? Oder gibt es sogar Sponsorprodukte, die sich besonders für Frauen in den besten Jahren eignen?
Rudi, willst du?
Ich glaube, Yvonne, da bist du die Fachperson dazu.
Nein, schöne Frage. Und es ist ja tatsächlich so, dass wir Frauen da von diesen Hormonumstellungen wirklich ganz besonders geplagt werden.
Definitiv,
Also
ja.
ich beneide da euch Männer wirklich ungemein, dass ihr einfach so eine Flatrate an Testosteron immer bei euch habt und die wechselt nie. Und bei uns ist es doch schon so, dass wir mit Östrogen, mit Progesteron, mit dem Gelbkörperhormon, dass wir da viele verschiedene Hormone haben, die sehr, sehr stark schwanken. Und dazu kommt ja noch das Alter, also auch die Schilddrüsenhormone können da eine Rolle spielen. Und das kann ganz schön Beschwerden machen. Und das ist aber nicht nur in der Phase vor der Menopause, wo man so eben so Vorwechseljahre-Beschwerden, wo man da leidet. Ich denke, auch in der Pubertät hat man wahrscheinlich ähnliche Symptome. Also die Kids so irgendwie 14, 15 bis 18, die sind da von denselben Problemen betroffen. Und tatsächlich, wenn man jetzt so die Ernährungsbedürfnisse in diesen Phasen anschaut, dann haben die Frauen mit der in der Perimenopause haben sicherlich das Problem, dass zum Beispiel vermehrt einerseits der Appetit zunehmen kann, also dass sie dadurch auch mehr essen. Auf der anderen Seite haben sie eine erhöhte Fetteinlagerung. Gleichzeitig beginnt mit der Menopause der Muskelverlust ganz arg fortzuschreiten. Und da ist zum Beispiel die proteinreiche Ernährung mit etwa 1,5 bis je nachdem bis 2 Gramm wird da besonders wichtig. Also, dass man da auch größere Mengen Protein einnimmt und nicht nur sich mit einer kleinen Portion 20 Gramm zufrieden gibt. Das ist so ein Aspekt. Also Proteinsupplemente kommen da in Frage und es lohnt sich da, sich auch die Tagesstruktur mit den Mahlzeiten mal anzuschauen und zu evaluieren, wie viel Protein nehme ich denn eigentlich so pro Tag ein? Also was esse ich denn genau? Dann spezifisch auf Müdigkeit oder Schlafstörungen. Das ist vor allem auch ein hormonelles Problem oder kann auch ein hormonelles Problem sein. Es gibt verschiedene Pflanzenextrakte, die dabei hilfreich sein können. Du hast vorhin auch Magnesium angesprochen. Also Magnesium kann da auch Hilfestellung geben. Vor allem Magnesiumbisglycinat ist als Mineralstoff geeignet. Bei den Pflanzenextrakten wissen wir zum Beispiel, dass der Safranextrakt Stoffe drin hat, die entspannend wirken können und die auch das Cortisolspiegel zum Beispiel senken können. Was dann auch die Ruhefindung eigentlich verbessert. Dann auch Grüntee oder Rhodiola-Extrakt, das sind auch hilfreiche Pflanzenextrakte, die eigentlich eine milde Wirkung haben, aber doch sehr, sehr gut wirken. Oder auch Mönchspfeffer, das nehmen sehr viele Frauen eigentlich in dieser Phase. Ja, das sind so die Dinge. Eisen ist natürlich auch ein Thema bei den Frauen. Das ist etwas, das die Männer, außer die Läufer, die haben manchmal Eisenmangel. Aber bei den Frauen ist das Läuferinnen und Frau ist eigentlich schon prädestiniert für einen Eisenmangel. Und da lohnt sich's auch, dass man eben Eisenspiegel mal analysiert und dann schaut, brauche ich ein Eisensupplement oder muss ich sogar Vitamin B12 oder so supplementieren. Ja, das sind so die, denke ich, die häufigsten Unterschiede.
Okay, also auch da lohnt es sich einfach nochmal ein Blutbild machen zu lassen, zu schauen, wo stehe ich da gerade, was lohnt sich. Ich überprüfe meinen Proteinbedarf, wohl wissend, dass das was machen kann und habe heute viel über Magnesium gelernt und nutze da eben das Magnesium mit dem B und dem AT am Ende, weil das ja das Bessere ist. Habe ich heute gelernt.
Abschließend, bevor wir den Podcast beenden, wo produziert ihr eure Produkte? Kommen die aus der Schweiz? Produziert ihr lokal?
Wir versuchen, möglichst alles lokal zu machen. Gelingt nicht immer ganz. Wir haben ja nicht nur Pulver, sondern wir haben auch ganz verschiedene Produkte, Ampullen oder was auch immer. Und wenn wir alles bei uns machen würden, da bräuchten wir einen riesigen Maschinenpark und etwa 4 Fußballfelder, damit man alles unter eine Fabrik bringen könnte. Deshalb spezialisieren oder haben wir uns hauptsächlich auf die Pulverproduktion spezialisiert. Die Produkte, Riegel oder so, die kaufen wir ein, aber die sind eigentlich nach unseren Rezepturen gefertigt und auch unsere Entwicklungsexpertise fließt damit ein. Aber die produzieren andere Lohnproduzenten für uns und die können in Deutschland sein, in Österreich sein oder auch in der Schweiz sein. Da sind wir so vor allem in der Dachregion unterwegs.
Und aus der Region kommen auch eure Rohstoffe oder für die Produkte oder wo bezieht ihr eure Rohstoffe her?
Also ein konkretes Beispiel noch von meiner Seite. Wir haben Kreatin, haben wir da besprochen. Es gibt relativ wenige Orte, wo man Kreatin herkriegt. Also eigentlich gibt es entweder von dort, wo wir es haben, ein patentiertes Kreatin aus Deutschland. Oder dann könnte man das aus China kaufen zu einem deutlich günstigeren Preis. Wir natürlich haben klar das aus Deutschland. Aber ich glaube generell, also für mich jetzt spreche ich als Athlet, als ehemaliger Profiathlet, ich glaube, es ist enorm wichtig, dass man sich überlegt, wo bezieht man die Produkte, wo hat man Vertrauen, weil wir sehen das tagtäglich, da gibt es wirklich Ware und Ware. Draußen auf dem Label sieht alles vielleicht glänzend und schön aus, aber ich glaube gerade so ein bisschen, ja, wer sind die Leute dahinter? Vertrauen ist wirklich etwas sehr, sehr Wichtiges in diesem Bereich, weil man halt von außen nicht alles nachvollziehen kann. Und da sind wir uns auch unserer Verantwortung bewusst. Und ich meine, dass wir Versponsor seit fast 40 Jahren hier im Markt sind. Und ja, die Reputation ist alles für uns. Also wir sind da bemüht, wenn immer wirklich die beste Lösung zu finden bezüglich dem Konsumenten, bezüglich Qualität, bezüglich Rückverfolgbarkeit. Also da gibt es wirklich sehr, sehr große Unterschiede.
Ist aber auch ein Riesenaufwand, also wie auch Rudi die Verantwortung gesagt hat mit der Rückverfolgbarkeit, das sind riesige Themen. Und da ist unser Qualitätsteam, ist da wirklich auch sehr, sehr gefordert. Also wir haben für alle Lieferungen haben wir lückenlose Rückverfolgbarkeiten. Wir können das tracken, wir haben Analysenzertifikate, wir prüfen das auch. Wir haben auch Programme, wo wir die Produkte wirklich sehr, sehr sorgfältig auch wieder dieser Kontrolle eben wieder unterziehen. Also sei es mikrobiologisch, sei es chemisch, sei es auch in Bezug auf so Dopingsubstanzen. Und das hilft uns natürlich auch zu sehen, wie wir da unterwegs sind und was für Probleme man da entdeckt oder wo man eben achtsam sein muss. Also das ist ein Riesenthema bei uns, ja. Die arbeiten ganz viel.
Ja, ihr seid euch eurer Verantwortung bewusst, gerade auch gegenüber des Profisportlers, der, wie du gesagt hast, seine komplette Karriere damit an den Nagel hängen könnte. Aber auch wir Freizeitsportler wollen natürlich keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch verunreinigte Nahrungsergänzungsmittel haben. Finde ich super, dass ihr da am Ball seid, und das ist wahrscheinlich auch eure Pflicht. Es gibt die entsprechenden Standards. Das rechtfertigt wahrscheinlich auch ein Stück weit dann den Preis, den man natürlich für Nahrungsergänzung auch bezahlen muss. Und ja, Rüdi, Yvonne, Nicole, ich bedanke mich bei euch, dass ihr hier Rede und Antwort gestanden habt. Dir, Nicole, dass du mich oder Coffee and Chain Drinks unterstützt hast. Das hat Riesenspaß gemacht. Wir könnten, glaube ich, noch Stunden weiterreden, aber die Zeit ist fortgeschritten und ich denke, wir beschließen an dieser Stelle den Podcast. Vielen Dank euch zwei in die Schweiz, vielen Dank in den Westen von Deutschland und vielen Dank an die Zuhörer, dass ihr bis hierhin zugehört habt, und wir hören uns auf jeden Fall wieder. Macht's gut.
Vielen Dank. Tschüss.
Ja. Tschüss, danke.
Tschüss.